Das Einzige, was ich in meinem Leben bedauere, ist, keine Comics gezeichnet zu haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und
dem Max. Servus.
Und heute sind wir auch wieder zu dritt, denn wir brauchen wieder Verstärkung, diesmal aus dem Bereich Comics. Und dafür haben wir den Philipp Kollig bei uns.
Hallo, freut mich sehr.
Du bist unser Experte in Sachen Pressesprecherei und eben Freelancing in der Welt der Comics. Genau. Dazu gleich die Frage. Zum Zitat vom Anfang, Pablo Picasso war das, der das gesagt hat. Würdest du meinen, Pablo Picasso wäre ein guter Comiczeichner gewesen?
Na, der hat tatsächlich auch ein paar Comics gemacht. Also es sind ja dann später sind so, in den letzten Jahren war das sind ein paar Sachen von ihm aufgetaucht, die so ein bisschen so diese sequentielle Erzählkunst schon transportiert hatten. Der ist ja, ich meine, der hat ja angefangen um die Jahrhundertwende und das war ja auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Comics und der war da schon durchaus auch beeinflusst. Und also es stimmt nicht ganz, dass er keine Comics gemacht hat. Also der hatte einige Arbeiten gemacht, die so ein bisschen von diesem, in Bildern etwas erzählen, schon auch durchaus transportiert hatten. Aber klar, das ist das eins der bekanntesten Comic-Zitate.
Das heißt, der Pablo wäre im Comic-Bereich auch jemand gewesen, der sich hätte vermarkten lassen?
Ja, der war ja auch jemand, der sich hat nicht verbiegen lassen und der immer so ein bisschen, ich finde, heute kann ich mir vorstellen, dass er durchaus auch Comics machen würde. Halt jemand, der einfach nicht mit dem Strom geschwommen ist, sondern das den nächsten Trend vorweggenommen hat. Und ich glaube schon, dass es auch jemand wäre, der das auch spannend finden würde. Es gibt ja auch durchaus Zeichner, die ich so ein bisschen, die heute so in diesem Schnittbereich zwischen Comic und bildender Kunst arbeiten und die man da auch so ein bisschen in der Tradition von Picasso durchaus sehen kann.
Also hat er quasi durchaus Comiczeichner beeinflusst zumindest.
Ja, also ich will jetzt nicht damit und eher einem Comiczeichner sprechen, aber ich glaube schon, dass er jemand war, der einfach stark modernisiert hat und das auch wollte und es hat eher nach vorne geblickt hat. Und man kann sich zumindest vorstellen, wenn er ein paar Jahre später geboren worden wäre, dass er vielleicht tatsächlich kein so ein Kunstsnob gewesen wäre, der für den Comic ein Schmähwort ist.
Ja, wunderbar. Damit wäre das Eis ja gebrochen. Von Pablo Picasso kommen wir zu dir. Der Maxe, der hat ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, da stürzen wir uns jetzt gleich auf dich, Philipp.
Ich bin gespannt.
Genau. Du bist nämlich geboren in Bratislava in der Slowakischen Republik 1978 und wusstest du, dass 1978 der erfolgreichste Film in den USA Superman war mit Christopher Reeve?
Ah, witzig, ja.
Passend.
Ich habe immer jahrelang gedacht, dass ich im Jahr von Star Wars geboren wurde und dann musste ich feststellen, dass es 77 war.
Ja, war ich bitte enttäuscht. Ein Jahr zu spät dran.
Ja. Ist Superman dann eine Enttäuschung oder ist es auch okay?
Nö, also ich war ein Riesenfan von Superman. Wir waren damals, Bratislava ist ja in der Nähe von Wien, ne? Also es ist ja so, mehr oder weniger ist es ja eine Grenzstadt und wir haben damals ORF empfangen, das weiß ich noch, als ich klein war. Mhm. Und ich habe darüber auch Deutsch gelernt. Also ich habe einfach das ganze österreichische Fernsehen geguckt und ich hatte damals ich weiß nicht, ob im ORF oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall hatte ich Superman dann auf Deutsch geguckt, und, also mit in der dritten Klasse, vierten Klasse und ich war ein Riesenfan und ich bin auch, das weiß ich noch, zum Maskenball damals, zum Fasching als Superman, das hat mir meine Mutter geschneidert und ich war auch der Einzige, also es war einfach, damals kannte das man, das, also zumindest in meiner Schule, in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, hat niemand wahrscheinlich Westfernsehen geguckt oder es kannte halt niemand Superman und ich war dann halt auf diesem Maskenball und bin da immer so, das weiß ich noch, immer so im Kreis rumgerannt mit der Faust ausgestreckt und niemand wusste, wer ich bin. Also wir sagten alle, ich wäre einfach nur verrückt.
Das passiert dir heute auch nicht mehr.
Ich hatte auch niemanden zum Reden darüber, das weiß ich noch. Ich war totaler, ich war, also ich kannte die Comics nicht damals, ne? Ich kannte halt Superman 1 und sogar 2, den zweiten kannte ich auch. Oder gab es damals schon alle 4? Ich weiß nicht mehr. Aber das weiß ich noch, dass ich so Indiana Jones, Superman, Star Wars, dass ich das alles kannte und dass ich wirklich darüber Deutsch gelernt hatte. Und dass ich aber so ein bisschen alleine war mit meiner, mit meinem frühkindlichen Fandom. Ja. Und ich war auch ziemlich traurig, das weiß ich noch, als der diesen Unfall hatte. Ja.
Genau, der Schauspieler, der ist vom Pferd runtergeflogen. Ja. Und hat der sich dann den, war ja dann querschnittsgelähmt. Ja, das habe ich heute nochmal nachgelesen, ja.
Ja, das war, ich war auch danach immer so ein Pferdehasser.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, klar. Du hast Deutsch gelernt über mit Superman und Star Wars und Indiana Jones. Du hast dein Abitur gemacht im am Burggymnasium in Friedberg.
Also wir sind emigriert 89 und ich war dann ab der 5. Klasse in Deutschland. Das heißt, ich habe dann genau die ersten 4 Klassen war ich habe ich noch in der Slowakei. bin ich ja zur Schule gegangen und danach in Deutschland und genau, da habe ich mein Abi gemacht.
Genau, und Deutsch sollte ja trotzdem eins deiner, ich weiß nicht, ob ich jetzt Lieblingsfächer sagen würde, bleiben. Und zwar hast du ein Magisterstudium abgelegt in Marburg in neue deutsche Literatur und Medien sowie Anglistik. Also da kam auch eine Sprache hinzu.
Ja, ich wollte damals irgendwas mit Film machen und ich hatte ein Zweier-Abi. Und damit konnte man sich ja nirgendwo blicken lassen. Marburg war tatsächlich damals die einzige Uni, die so eine Art filmwissenschaftliches Studium angeboten hat, zulassungsfrei. Mhm. Und dann aber auch nicht mehr lange. Also ich war, glaube ich, das letzte oder eins der letzten Semester, die das noch durften. Und dann kam der NC. Und die hatten dieses hybride Studienfach NDL und Medien, Neue Deutsche Literatur und Medien. Und das war Germanistik und Filmwissenschaft und Englisch, also ich wollte auch immer was mit Anglistik machen und das war dann halt einfach, ja, das waren die zwei Fächer. Also ich war dann auch wirklich so jemand, der nicht auf Karriere hin studiert hat, sondern einfach so schon damals die Hobbys, die Leidenschaften da versucht hat zum Beruf zu machen. Oder was heißt Beruf zu machen? Also ich hatte damals ja keine Vorstellung vom Berufsleben. Es war einfach nur nach dem Abi halt, was macht man? Und ich war damals jetzt nicht besonders karriereorientiert. Ich las halt viel, war halt einfach ein sehr kulturinteressierter junger Mann und wollte da in der Richtung was machen, aber ich hatte damals auch keine Vorstellungen von irgendwelchen anderen Fächern oder was man hätte auch alles andere machen können.
Bei Anglistik, da drängt sich mir gerade ein bisschen die Frage auf, wie viel Shakespeare kannst du noch auswendig?
Also ich könnte dir wahrscheinlich Comedy of Errors, das war mein Abschlussthema. Mhm. Mit diesen doppelten Zwillingen. Aber ob ich da was zitiere, nicht, wahrscheinlich nicht. Ja.
Aber kommt man viel mit Shakespeare in Kontakt bei Anglistik?
Geht so. Also das musst du machen tatsächlich, aber das wird dann so ein bisschen runtergerockt wie Linguistik. Weißt du das? Also wenn das jetzt nicht unbedingt ein Steckenpferd ist, dann kannst du das schon umschiffen und machst halt so deine Fleißpunkte. Und ich habe eigentlich auch viel in Anglistik mit sowas wie Postcolonial Literature oder einfach neuere Literatur aus dem 20. Jahrhundert gemacht. Und
okay, interessant. Du hast dann auch ein Jahr ein Auslandsstudium in Portugal gemacht.
Ja.
Wie kam es denn dazu und was ist dein liebstes portugiesisches Gericht?
Es war so ein bisschen so ein spätschulisches Trauma, weil ich und da kann ich wieder zurückgehen zu meinem frühkindlichen Fandom, ja. Ich war so ein riesiger Indiana Jones Fan, schon immer gewesen, ja. Das war also ich habe diese Filme geliebt als Kind und darüber habe ich halt Geschichte geliebt. Also ich war, ich habe auch mich wirklich schon immer für Geschichte interessiert und ich wollte tatsächlich auch irgendwas mit Archäologie machen. Das war so, als ich, keine Ahnung, in der 7. Klasse war. Und dann hatte man damals noch gewählt zwischen Französisch und Latein. Mhm. War dann so völlig klar, also so, ich habe echt keine Sekunde überlegt, dass ich Latein mache, weil ich ja Archäologe werden wollte. Und ich habe dann auch tatsächlich noch später dann noch so auf der Oberstufe habe ich noch so Hospitanzen und so gemacht in Museen und so ein Kram, aber ich habe dann Latein wirklich gehasst und Geschichte dann ja, das wurde mir dann ein bisschen ausgetrieben oder ausgeredet von den Leuten in den Museen. Die haben dann, ich weiß noch, dass mir diese Frau damals in dieser Kleinstadt da in Hessen, wo ich gelebt habe, in Friedberg, da gab es dann so ein Kunst oder ein historisches Museum und die meinte, dass aus der ganzen Wetterau oder war das ganz Hessen, dass da halt ein Student, den sie betreut hat, überhaupt einen Job gekriegt hat. Und das, sprich, ich hatte halt Latein und konnte kein Französisch und ich wollte dann aber noch eine Fremdsprache lernen und an der Uni ist halt, ja, das ist ja wie so geschenkt. Also du kannst es einfach da belegen. Du musst auch, weißt du, musst halt keinen Volkshochschulkurs machen. Also es wird halt alles angeboten. Und ich wollte damals auch ins Ausland und alle Leute, die ich kannte, sind dann immer nach Spanien oder nach Lateinamerika. Also Spanien war etwas so eine Modesprache. Vor allem so in diesen linken, linksautonomen Zirkeln, in denen ich verkehrt habe. Und und ich war damals, was war so 2000, glaube ich, hatte ich mal so einen Trip gemacht mit drei Freunden in einer Ente. Wir waren halt alle so 20 und wir wollten halt weg. Es waren in den Semesterferien. Und da sind wir dann einfach kurzerhand mit der Ente nach Süden gefahren. Haben wir es halt bis an die Algarve geschafft. Also bis nach Spanien, wir sind über die Pyrenäen.
Geil.
Und waren dann mehrere Wochen unterwegs. Und da war ich auch ein paar Tage in Lissabon und dann war das auch so, also erstens fand ich Portugal gut und zweitens war das auch so ein bisschen so ein sportlicher Ehrgeiz. Also von wegen, alle machen Spanisch und Portugiesisch ist ja das schwerere Spanisch. Mhm. Also es ist halt, und es war dann auch wirklich so. Also das war dann auch so, dass ich nach einem Jahr Portugiesisch lernen in Lissabon Spanisch besser verstanden habe, wo ich das nie gelernt habe, als Portugiesisch, weil das Vokabular sehr, sehr ähnlich ist und die Grammatik und die Aussprache aber viel deutlicher. Und ich muss auch sagen, dass ich aber auch wirklich nie was draus gemacht habe. Also ich habe dann nach ein paar Jahren einfach aufgehört, habe dann keine Kurse mehr belegt und ich kann das jetzt halt nicht mehr. Also,
hat einfach so auslaufen lassen.
Ja, also ich kann es schon noch lesen und tatsächlich hat es mir auch geholfen, jetzt zum Beispiel, obwohl ich nie Französisch gelernt habe, kann ich jetzt das einigermaßen lesen. Ne? Und,
praktisch, ja.
Weil es alles sehr ähnlich ist, aber.
Aber hast du denn da jetzt auch gut gegessen?
Ach so, ja, ja. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Gourmet, zugegebenermaßen. Aber wir hatten damals mit den ganzen Leuten, die ich da kannte, immer, und das ist jetzt so auch so ein Ausgeh-Tipp für eure Zuhörerinnen, Zuhörer, wobei ich nicht weiß, ob es das noch gibt, aber damals gab es so einen Laden in der Nähe von Bairro Alto, das ist so dieses Altstadtviertel, dieses Ausgeviertel in Lissabon, wo man, das war einfach in irgendeinem Wohnhaus, es gab dann halt so eine Klingel, da musste man halt wissen, welche das ist, ne? Also es stand auch nichts drauf. Und dann hat man da geklingelt und das war so einfach so eine Wohnung, irgendwo im vierten Stock, und da war so eine, und da wurde so eine illegale Kneipe betrieben, die erst ab 3 Uhr morgens aufgemacht hat.
Ach, und, geil.
Und da gab es immer Cachupa. Und das ist so ein Gericht aus den Capo Verden. Und das ist halt so Hackfleisch mit Kichererbsen. Mhm. Und ich weiß nicht, was da noch drin war, ne? Und das gab nur das. Oder glaube ich, oder noch halbe Hähnchen, glaube ich, noch. Also die und Bier. Oder wirklich nichts anderes. Und das war so ein, das war die Absturz-Location. Also da sind wir dann halt
noch hin. Ich muss da hin. Wir
halt noch essen und danach ging die Sonne auf. Und dann gab es natürlich dieses Bacalhau, diesen Fisch, ne? Aber ja, aber dann dieses Cachupa, wenn du mich jetzt fragst, das ist so das Gericht, an das ich mich erinnere.
Super. Sehr geil. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man dann da sitzt und die Sonne geht auf, hat vielleicht so gut einsitzen und haut sich das dann in den Bauch rein.
Ja, und das war wirklich nur eine Wohnung, ne? Also die, das war schräg.
Aber das sind die Besten. Das hat was für sich.
Ja. Und ich würde echt gerne wissen, also ich war tatsächlich wirklich schon seit über 10 Jahren nicht mehr da und auch die letzte Mal, wo ich da war, habe ich ja natürlich nicht beim 3 Uhr geklingelt, ob es das noch gibt. Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, ich google das mal, aber wenn das ein illegales Ding ist, finde ich wahrscheinlich keine Webseite dazu. Und du bist dann von Portugal wieder zurück nach Deutschland, hast deinen Abschluss gemacht in Medienwissenschaften und hast dann als Lektor und Pressesprecher bei CrossCult angefangen, dem Comicverlag.
Also ich habe in Marburg studiert, das ist halt so ein bisschen wie Heidelberg oder kleiner auf jeden Fall, also so ein Studi-Uni-Städtchen, sehr geprägt von der Uni und von den Studierenden dort. Und ich wollte dann halt was Großes oder was Größeres und ich habe dann einfach geguckt, was es in Berlin gibt an Verlagen und ich hatte damals, glaube ich, ich hatte damals noch nicht so einen bestimmten Fokus jetzt auf Comics. Ich war halt schon immer auch ein Comicleser gewesen, aber war halt genauso gut zum Filmbuff und oder auch Literatur studiert. Ich habe mich auch bei Belletristik-Verlagen geguckt und bei Literaturfestivals. Und dann hat aber zufällig halt Reprodukt gerade jemanden gesucht, wo ich jetzt auch bin. Und die haben mich dann zügig genommen für ein Praktikum und dann bin ich dahin. Also ich weiß noch, dass ich damals auch Stress hatte mit dem Arbeitsamt, weil ich mich gerade erst Hartz IV gemeldet hatte. Und dann haben die sich bei mir gemeldet, wo ich jetzt bin. Und dann meinte ich halt in Berlin. und es war mir halt nicht bewusst, dass ich das nicht darf, dass ich einfach das Bundesland wechsle, wenn ich halt ALG 2 kriege.
Habe ich auch nicht gewusst, interessant.
Ja, genau. Und dann hatte ich halt hier ein Praktikum gemacht. Also war ich ein paar Monate bei Reprodukt, dann habe ich über Reprodukt den Avant Verlag kennengelernt. Da bin ich dann quasi so Stuntepede hingewechselt als Praktikant. Und dann hatte ich ein Praktikum in Stuttgart angenommen bei Panini. Und in dieser Zeit habe ich, glaube ich, über die Leipziger Buchmesse CrossCult, also ich meine, ich kannte die eh alle schon als Leser. Und dann aber über die Praktika wurde ich halt mitgenommen auf Messen und Festivals und wurde überall vorgestellt und rumgereicht. Und dann hatte ich den Verleger von CrossCult auch kennengelernt und der hat mir den Job angeboten.
Und du hast zugeschlagen.
Also es war dann auch so ein bisschen so ein Glücksgriff, weil ich bin halt wegen einem Praktikum damals nach Stuttgart gezogen von Berlin für Panini. Und wenn ich jetzt hätte wieder zurückziehen müssen oder irgendwo anders hinziehen müssen, dann wäre ich ruiniert gewesen. Und CrossCult war halt da auch in Baden-Württemberg, Nähe von Panini, in der Nähe von Stuttgart. Genau, und dann habe ich dann 5 Jahre da gelebt in Baden-Württemberg.
Und dann hast du dich aber dazu entschieden, einen Freelancer zu machen.
Ja, ich bin ja so ein halber Freelancer. Also ich bin auch tatsächlich fest angestellt bei Reprodukt. Aber das war dann einfach so, ich habe dann 5 Jahre bei CrossCult gearbeitet und habe da die Presseabteilung für die aufgebaut. Also als ich da eingestiegen bin, 2007, war das so eine Umbruchszeit für die damals. Also CrossCult gibt es seit jetzt auch 20 Jahren. Also 2001 haben die sich, glaube ich, gegründet. Und die hatten ja die ersten großen Erfolge mit Sin City und 300. Und dann, als ich dann dazugekommen bin, ging gerade Walking Dead ab. Also die fingen an zu expandieren. Also die hatten zig neue Lizenzen eingekauft und haben auch in dem Jahr angefangen mit Romanen und haben einfach Leute gesucht. Oder überhaupt, also oder sagen wir, was heißt Leute? Also das ist jetzt Plural, also sie haben jemanden gesucht. Das war dann auch immer noch ziemlich klein. und die hatten damals noch keinen Pressesprecher. Also das hat halt der Verleger immer so en passant gemacht und die Presseabteilung war im Grunde so eine Schublade, in die die ganzen Clippings reingelegt wurden von Andreas, von dem Verleger. Also das war einer meiner ersten Jobs, dass ich die ausgeschnitten habe und katalogisiert und archiviert habe. Das habe ich mir dann so ein bisschen angeeignet. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr so richtig, ob ich für die Presse eingestellt wurde oder ob ich so ein Mädchen für alles war oder so wie so eine Art Verlagshelfer oder so ein Assistent. Und ich habe dann auch so ein bisschen Learning by Doing Redaktion gemacht. Also ich war ja damals so volle, voll ein Noob, ne? Also ich hatte halt, das war ja wirklich mein erster Job, also aber da habe ich halt angefangen, so nach und nach die einzelnen Comics und dann später auch Romane zu betreuen, wobei Romane waren es eigentlich nicht so viele, aber Comics hauptsächlich zu betreuen. Mhm. Und dann eben, weil es halt so brach lag, die Presse zu machen. Und da habe ich dann halt einfach Verteiler erstellt für die und hab so ein bisschen einfach geordneter angefangen, die ganzen Kontakte abzutelefonieren, mich vorzustellen und uns einfach so ein bisschen professioneller aufzustellen. Und das habe ich dann über die 5 Jahre aufgebaut, während ich auch noch Redaktion gemacht habe. Und dann wurde ich irgendwann so ein bisschen abgeworben oder ja, ich hatte damals, glaube ich, ach ja, genau, ich hatte eine Freundin in Berlin und ich wollte in Berlin, wobei das... Als ich dann endlich umgezogen bin, wir uns auch schon wieder getrennt hatten. aber genau, ich hatte damals gekündigt und hatte dann mit Reprodukt, mit denen ich immer in netten Kontakt geblieben bin und teilweise auch so freie Aufträge für die gemacht habe, dann ein Angebot für eine halbe Stelle. Und dann habe ich den Rest einfach mit Freelance, also im Grunde habe ich dann einfach mich das, was ich gemacht habe für CrossCult, die PR-Öffentlichkeitsgeschichten, habe ich dann angefangen, für andere Comic-Verlage auch anzubieten, um diese halbe Stelle oder diese Plus-Wochenende. ja, und das mache ich jetzt immer noch tatsächlich. Also ich die Reproduktler, über die bin ich fest angestellt und ansonsten bin ich einfach eine Ein-Mann-Firma.
Ja, passt doch wunderbar. Dadurch bekommen, also du hast jetzt quasi so ein bisschen selbst erarbeitet sozusagen, diese ganzen Kontakte und du hast auch deine Finger projektmäßig bei vielen großen Verlagen mit drin, also Carlsen, Edition Moderne, CrossCult und Splitter zum Beispiel. Du warst aber auch der Pressesprecher für den Gratis-Comic-Tag und den kennen sicherlich viele.
Genau, das habe ich so 8, 9 Jahre gemacht. Mhm. Vom Anfang an im Grunde, seit wo das da vor 10 Jahren gegründet wurde. Das war damals, also ich war damals halt noch bei CrossCult und im Grunde hat halt CrossCult damals mich dem Gratis-Comic-Tag spendiert, gestiftet. Weil halt, wie viele waren wir da am Anfang? Ich weiß nicht, so 10 Verlage. Und die so ein bisschen Know-how hatten, das ging damals von, also der Koordinator war damals Max Müller, der damals noch bei Panini war und jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Blue Ocean sein müsste, immer noch. Und da hat jeder Verlag hat halt so ein bisschen Manpower gestellt, weil es noch nicht so viel Budget gab. Und ich habe damals gesagt, ich würde die Presse machen. Also ich war damals halt so, eine Schenkung von CrossCult an den...
eine Schenkung? Hast du auch eine Schleife gekriegt?
Ja, so ungefähr. Ich habe es auch ein bisschen zu ernst genommen, das weiß ich ja noch, dass das dann am Ende gar nicht so gut ankam bei meinen Chefen bei CrossCult, weil ich dann wirklich fast einen Monat komplett mit dem Gratis-Comic-Tag beschäftigt war. Mhm. Aber ja, ich meine, ich sehe das ja auch immer so ein bisschen holistisch und all die, was die ganzen Kontakte, die ich damals aufgebaut hatte, von denen zähle ich ja teilweise heute noch und CrossCult hat da massiv von profitiert, dass ich da wie bekloppt rumtelefoniert habe. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das dann mitgenommen.
Ja, klar.
Und das dann habe als Freelancer für die weitergemacht. Und dann irgendwann war ich aber auch so ein bisschen ausgebrannt, weil ich das dann wirklich dann 8 Jahre lang gemacht habe. Und es ist dann halt auch schon ein bisschen immer dasselbe natürlich, ne? Und
verstehe ich, ja.
Und es für wird auch die es nicht können, sorry, Gratis Comic Tag ist da der Name Programm.
Es orientiert sich an dem Free Comic Book Day, den es schon 20 Jahre oder 25 Jahre gibt in den USA. Und das ist halt im Grunde so eine Marketingkampagne für den Comic-Fachhandel hauptsächlich. Mhm. Also die Comic-Verlage, die tun sich zusammen und haben dann so einen Topf, wo ein bisschen Geld reinfließt. Und die produzieren Hefte, also wirklich dann diese klassischen Comic-Hefte, wie es die auch von Marvel und DC in den USA gibt, ne? Diese dünnen Comic-Hefte. Mhm. Und die werden dann an einem Tag nur, dem Gratis-Comic-Tag, und das war meistens der 2. Samstag im Mai, in Comic-Shops und später kamen aber auch sehr viele Buchhandlungen noch dazu verschenkt. Und der Gedanke ist dann natürlich, dann einfach den Fachhandel zu stärken, gegenüber dem Onlinehandel. Mhm. Also du kannst halt dir das Zeug optimalerweise nicht online bestellen, sondern musst dann halt diese ganzen Comicshops aufsuchen und da waren dann so in der Regel, es hat sich dann so eingependelt auf 30 Hefte und das war dann wirklich querbeet, also Panini war natürlich immer mit am erfolgreichsten, das war so das Zugpferd mit Simpsons und den ganzen Marvel und DC-Superhelden und Star Wars und da haben aber auch dann ganz viele so kleine Verlage mitgemacht, was weiß ich, wie Dantes oder Avant Verlag oder noch kleinere, die dann ein Heft dann beigesteuert haben. Und die Buchhändler und Comic-Shop-Händler, die kaufen dann die Hefte auf, also die geben dann eine Bestellung auf und zahlen dann im Grunde die Druckkosten. Und das sind dann so, ich weiß es jetzt nicht genau, was weiß ich, so 20, 30 Cent pro Heft. Und die müssen dann aber auch dann wirklich so gewisse Bündelungen abkaufen, damit sich das lohnt und auch damit auch dann so diese Independent-Leute, die mitmachen, dann auch mitbestellt werden. Also jeder Händler, der mitmachen will, muss so ein Grundpaket kaufen, wo von jedem mindestens 20 drin sind. Also, ist jetzt schon ein bisschen her bei mir, dass ich mir das alles drauf geschafft hatte als Experte. Und dann bestellen die noch dazu, ne? Und nach dieser Bestellliste wird dann gedruckt. Es gibt also auch nicht viel Überschuss. Und das wird dann in den Handel gestoßen an diesem einen Tag und dann ist es weg. Und ich war dann derjenige, der dann, keine Ahnung, 2 Monate vorher, 6 Wochen vorher angefangen hat, Zeitungen, Radios abzutelefonieren und ihnen zu erzählen, wie toll der Gratis-Comic-Tag ist. Und die Comicbranche floriert und supportet eure Comic-Shops.
Ja, das klingt auch ein bisschen wie Support You Locals before it was cool, also dass die Leute tatsächlich wieder in die Läden rein sollen unterstützen.
Genau, es gibt sowas Ähnliches auch für Platten, also wo man so Vinyl-Singles verschenkt und die Leute sollen halt in die Plattenläden gehen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen kleiner natürlich, weil das Publikum da kleiner ist, aber bei dem Gratis-Comic-Tag ist es schon ziemlich gewachsen. Also da waren dann am Ende, als ich dann noch mitgemacht hat vor 2, 3 Jahren, hatten wir da eine Auflage von 400.000 Heften, die dann Deutschland, Österreich und der Schweiz verschickt wurden. Und also es war schon ein großes Ding. Und für mich war das natürlich ganz spannend, weil ich dann mit allen Comicverlagen, die es so gab, auch zusammengearbeitet habe, ohne dass ich jetzt wirklich von denen bezahlt wurde. Ich wurde von dem Gratis-Comic-Tag bezahlt oder halt so, es gab halt so eine zentrale Stelle, wo das Geld reingekommen ist und die hat mich dann bezahlt. Aber ich kannte die dann halt auch irgendwann alle, ne? Und das ist jetzt wiederum auch für mich dann auch was ich nicht ganz uneigennützig gemacht habe, weil ja, jetzt kennen mich halt alle Verlage aus der Branche und buchen mich halt für ihre PR-Aktionen.
Ja, hat sich gelohnt. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Netzwerken ist super wichtig. Mit den Platten hast du auch was Interessantes angesprochen, denn mit denen hantierst du auch ab und an. Du bist nämlich DJ der Veranstaltungsreihe Club Balkanska im Club SO36 in Berlin. Welche Verbindung hast du denn zur Musik? Wie kam es denn dazu?
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist alles wirklich sehr semi-professionell, ne? Und gerade pausiert es auch schon ein bisschen länger.
Warum?
Also tatsächlich nicht nur wegen Corona, sondern weil wir auch so ein bisschen ausgebrannt waren irgendwann. Also ich mache das mit meinem kleinen Bruder, der jetzt auch schon gar nicht mehr so klein ist. Also, sind ja auch alle schon Jahre gekommen. Und eine Freundin von mir noch aus der Studizeit, die schon immer DJing gemacht hat. Und ja, also wir haben halt einfach über unsere Herkunft so ein bisschen diese Connection halt zu Osteuropa und zu der Musik. Und es gab halt irgendwann eine Zeit, Ende der 90er, da waren diese Emil Kusturica-Filme unglaublich populär. Mhm. Und ich war ja auch ein riesen Fan von, bis die irgendwann immer schlechter geworden sind. Aber damals so Underground oder Schwarze Katze, Weißer Kater. Und die hatten diese fantastische Goran Bregovic-Musik. Ne? Das war halt, das war so mein erster. Also Bregovic ist ja dann, das ist jetzt quasi so der Balkan-Komponist oder auch ein Star dort und der macht halt diese Ostblock, das ist so eine Mischung aus klassischer Balkanfolklore, so Blasmusik und Pop. Und zu der Zeit ist auch aus Rumänien diese Band Fanfare Ciocărlia ein bisschen durchgestartet hier in Deutschland. Das war so, das ist einfach so eine Gypsy-Sinti- und Roma-Truppe, was wirklich aus so einem Kukaf in Rumänien. Die sind alle Blasmusiker und die machen diese wilde Brass, diesen Balkan-Brass und das ist halt absoluter Irrsinn, wie die, was für eine Musik die gemacht haben. Das, das hört sich an wie so Techno, aber halt mit Blasmusik. Und ja, also ich habe die damals für mich entdeckt mit 18, 19 und es ist dann so peu à peu gekommen damals, das weiß ich noch. Es gab dann halt irgendwann dieses von Chantel, kennt ihr vielleicht, diese Bukowina.
Disco Partisani.
Genau, das Zeug. Und das ist so Anfang der Nullerjahre. Und dann gab es halt so eine Welle und da war ich auch schon so mittendrin. Und dann sind so immer mehr Bands aus Osteuropa, aber auch aus Frankreich, Israel, nach Deutschland geschwappt. Und als ich dann mit dem Studium fertig war und damals nach Stuttgart gezogen bin, hatte ich ein bisschen Sehnsucht nach meiner alten Clique, nach meinen alten Leuten. Das war auch damals diese Freundin, mit der ich immer noch diese Party mache. Und ich weiß, ich war damals mit meinem Bruder, dem bin ich ab und zu in Urlaub gefahren, obwohl 7 Jahre zwischen uns liegen. Also wir waren ziemlich dicke, oder sind es noch. Aber jetzt habe ich auch Family, das ist alles schon lange her. Sind damals öfters mal in Ostblock in Urlaub gefahren und wir waren damals in so 2003 in Serbien auf diesem Guča-Festival. Das ist so ein riesiges Blasmusikfestival. Mittlerweile kommen da über 1 Million Leute zusammen aus der ganzen Welt. Wir werden halt mehrere Tage lang gesoffen und es spielen wirklich nur Balkan-Brassbands und der eigentliche Sinn von dem Festival ist, dass sie sich ja so battlen. Also da kommen dann diese ganzen Blechmusik-Orchester zusammen und dann wird dann so die Balkanband des Jahres gekürt. Und die sind wirklich da auf der Bühne und spielen gegeneinander.
Das ist krass.
Das ist ein Rap-Battle, nur mit Trompeten.
Und das klingt abgefahren.
Und dann sind da natürlich noch Konzerte und dann ist den ganzen Tag, das ist so ein Mini-Städtchen, Guča halt, ne? Also das ist wirklich nur dafür bekannt. Und den ganzen Tag über spielen da diese Balkan-Bands in der Stadt und das ist halt, ja, wie so Fête de la Musik, nur halt nur mit Brass. Und wir waren da und dann sind wir zurückgekommen und dann war ich halt so völlig Feuer und Flamme. Also ich war damals eh schon, also ich mochte die Musik eh schon, aber wir haben damals uns total eingedeckt mit CDs, mit irgendwelchen raubkopierten CDs, die da verkauft haben. über diese Freundin, die da auch schon aufgelegt hat und so eine kleine Karriere hatte als DJ, und die auch die Musik mochte, haben uns dann zusammengetan und haben angefangen, Partys zu machen unter diesem Namen Club Balkanska. Und die ersten waren noch in Hessen. Und dann ist aber irgendwann mein Bruder auch nach Berlin gezogen. Da war ich dann schon in Stuttgart. Genau, mein Bruder ist nach Berlin gezogen und dann haben wir hier einen Club gesucht. Und tatsächlich war das dann so, dass ich jahrelang, als ich noch Comic-Pressesprecher in Stuttgart war, dann nach Berlin gependelt bin, monatlich, um hier zu plakatieren.
Ach was, cool.
Und dann aufzulegen, genau. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin und dann habe ich das hier noch jahrelang gemacht. Und wir waren am Anfang in so einem ganz räudigen Indie-Club, der dann tatsächlich irgendwann der Gentrifizierung zum Opfer gefallen ist und planiert wurde. Da waren wir am Anfang ein paar Jahre lang und dann sind wir umgezogen, als es diesen Laden nicht mehr gab, ins SO36. Und dieses SO36, das ist ja hier in Kreuzberg in Berlin, so ein legendärer Punkschuppen. Die haben schon 40 Jahre auf dem Buckel und da spielen immer die Ärzte inkognito. Und das ist halt einfach so die Berliner Location, ne? Mitten in der 1. Mai-Riot-Ecke da. Ne? Und, und da waren wir dann jahrelang monatlich. Und dann ich hatte irgendwie ein Kind gekriegt und ich habe auch so einen Job, der einschlaucht. Und dann haben wir das auf 2 monatlich umgestellt und jetzt haben wir das erstmal pausiert. Und der Gedanke ist dann irgendwann, sobald die Welt sich wieder dreht, vielleicht dann so alle halbe Jahre mal wieder eine Party zu machen. Aber das ist jetzt tatsächlich einfach nur ein Hobby. Also ich bin auch fast schon stolz darauf, wie schlecht wir geblieben sind, obwohl wir das über 10 Jahre gemacht haben.
Aber ist doch super, wenn sich sowas hält.
Ja. Ja. Mein Bruder ist halt noch, also der ist auch so ein Technik-Crack, der hat sich das alles drauf geschafft und meine, also die Freundin, mit der wir das gemacht haben, die ist auch DJ, die macht das auch hauptberuflich. Und ich bin wirklich jemand, der da mit seinem CD-Koffer hingekommen ist. Und diese Balkan-Musik, also wir haben da so Balkan, so Russendisco, Klezmer, dann teilweise, mittlerweile gibt es ja auch ganz viel sowas wie dieses, kennt ihr vielleicht Labras Banda, ne? Es gibt ja auch so deutsche Bands, die sowas ähnliches machen. Und das ist ja dann so eine Musik, da brauchst du keinen Traktor und auch keinen, du musst dann nicht die Takte zählen, um da irgendwie so diese Lieder ineinander überall, also die hören einfach auf die Tracks und dann ziehst du den nächsten hoch. Und dafür ist halt so ein, weißt du, wenn du auch nicht bereit bist, das zu, das DJ-Handwerk zu lernen, so wie ich das war, dann ist das genau richtig. Aber ansonsten, ich glaube, in jeder andere Musikrichtung hätte man irgendwann aufgrund von minderer Begabung aufhören müssen.
Sehr geil.
Es ist halt wirklich, es ist einfach nur eine ganz reine Partymusik. Also die Leute feiern das total und wir hatten zum Beispiel auch mit Wladimir Kamina oft aufgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist halt,
der Autor, oder nicht?
Genau, genau. Und der macht ja auch dieses Russendisco, das war diese Party, die er hier in Berlin gegründet hat. Und den haben wir öfters mal gebucht und haben zusammen mit dem aufgelegt. Und der ist auch so jemand, bei dem ist es ja noch extremer, weil der hört noch nicht mal mehr rein. Das fand ich immer so cool. Hat sich wirklich jedes Mal so eine Flasche Sekt reingeballert. Er hat die Kopfhörer nicht aufgesetzt. Der hat einfach die CD reingelegt und einfach hochgezogen. Also ich hab wenigstens wirklich noch so scheinprofessionell die Kopfhörer auf dem Kopf gehabt und versucht so ein bisschen halt so einen gewissen Übergang noch zu kreieren. Und das, da hatte ich dann wirklich Mordsrespekt vor. Aber der hat dann auch, der war wirklich auch cool, der hat dann auch immer mit Mikro aufgelegt und einfach mitgesungen.
Ja, geil. Das macht dann Spaß.
Wer Social Media verfolgt hat, der hat schon das Bild von dir auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter gesehen mit dem Comic in der Hand. Ja. Und wir stellen uns da die Frage, war das dein Lieblingscomic?
Naja, also ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, das, was ich in die Kamera gehalten habe, ist kein Comic, sondern ein so ein Bildband mit den besten Covern aus der Serie. Also den habe ich halt aus dem Regal gezogen, weil er so schön groß ist.
Okay.
Also die Reihe, um die es da geht, die heißt Love and Rockets von Jaime und Gilbert Hernandez. Und die ist tatsächlich auch bei Reprodukt erschienen in Auszügen. Und ich hatte die auch damals über Reprodukt entdeckt. Aber ich lese die natürlich jetzt mittlerweile auf Englisch. Und das war so ein absoluter Augenöffner für mich damals, als ich die entdeckt habe, so ja mit Anfang 20. Die Reihe gibt es schon seit über 30 Jahren und ist in verschiedenen Formaten erschienen. Und diese zwei Brüder, die machen, die erzählen im Grunde, also die haben so ein, die hat jeder von denen hat so ein eigenes Erzähluniversum. Die überschneiden sich hin und wieder, aber selten. Und sie erzählen in diesem narrativen Comic-Universum Geschichten, die seit 30 Jahren wie so leben im Grunde. Also es geht im Kern, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, im Kern geht es um zwei junge Mädchen, Latinas, die in Los Angeles in so einem fiktiven Vorort aufwachsen und halt so angepunkt sind. Also die lernen sich halt kennen, weil die so Außenseiterinnen sind und hören Punkmusik und ja, es ist halt im Grunde eine Freundschaftsgeschichte und um diese zwei Figuren herum ist dann über die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte so ein kaum zu überblickendes Erzähluniversum gewachsen. Also diese Figuren altern auch, ja, die sind mittlerweile halt so alt wie ich, ne? Also sind halt so und das ist halt auch das Spannende dran und die erzählen auch immer wieder über Figuren, die schon gar nicht mehr wirklich mit denen verwandt oder bekannt sind, weil diese narrativen Brücken sind über Jahrzehnte so verzweigt und es ist trotzdem alles Love and Rockets, dass also du musst es im Grunde auch nicht, also wie bei so einer Soap Opera, du musst es nicht von Anfang an lesen. Du kannst jederzeit einsteigen und dann irgendwann kehrst du zu den Figuren zurück, die mit denen es angefangen hat. Also diese zwei Erzähluniversen haben auch diesen so einen sehr migrantischen, sehr, ja, es geht einfach um Leute, die als in ein fremdes Land kommen oder zwar hier geboren sind, aber ihre Eltern eine bestimmte Kultur mitgebracht haben und eine andere Sprache, und das ist natürlich auch was, das halt total zu mir gesprochen hat. Mhm. Und bei dem Gilbert Hernandez spielt es auch größtenteils auch in Mexiko. Also die als quasi diese Storypart von ihm, der, und das Witzige ist, der verlagert sich irgendwann nach Amerika, weil die Hauptprotagonistin emigriert. Also man folgt dann halt auch tatsächlich dann so eine Immigrationsgeschichte von jungen Mexikanern nach Amerika, und die Geschichten spielen auf einmal in Amerika. Mhm. Ich muss sagen, ich habe ziemlich viel schon verpasst aus der Serie, aber das ist halt was, ich lese das jetzt seit 20 Jahren, und bei Reprodukt sind einige Bände erschienen. Das war auch damals mein Einstieg überhaupt in Reprodukt-Comics, und ja, also es ist was, wo ich sagen würde, das ist etwas, was für mich eindeutig alle Stärken und alle Möglichkeiten des Comics-Mediums auch voll ausspielt und mich auch einfach jahrelang begleitet hat. Das ist sowas sehr Persönliches.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, ja.
Was ich jetzt auch gut finde und vor allem raushöre und was wir halt auch aus deinem Werdegang gehört haben, ist, dass du scheinbar schon immer irgendwie mit Comics zu tun hast, und ich und der Max sind jetzt auch schon Ü30 und wir sind auch, ich bezeichne uns jetzt einfach mal als Comic-Nerds. Warum glaubst du oder würdest du auch sagen, dass man nie zu alt für Comics ist?
Als Comicleser kannst du dieses nerdige Ding ausleben. Es gibt ja viele Leute, die gerne sammeln, die gerne was verfolgen, ne? Was auch so ein bisschen auch so narrativ für sich aufbauen. Das ist auch was, was mir Comics immer gegeben hat. Und dieses, dass du in so eine Welt eintauchst, wie das auch viele Manga bieten und viele Animes, die so über Jahre hinweg dich begleitet und wo du in so eine Fanbase eintauchst und du sammelst das Zeug auch, du kaufst dir die, du hortest die, du bist irgendwie stolz auf deine Sammlung, ja. Also das ist auch so ein Aspekt, den, glaube ich, viele Leute anspricht, ja. Und dann ist es aber natürlich auch einfach nur so ein literarisches Medium, ja. Also es ist die viele von unseren vom Avant oder Reprodukt, von den Graphic Novels, in Anführungszeichen, das sind dann einfach Bücher. Also es gibt viele Leser, die haben jetzt nicht Tonnen von Comics zu Hause, sondern halt 10 ausgewählte, die sie sich über die Jahre gekauft haben, und die lesen die halt wie Romane und stellen sie sich ins Regal, und das bietet dir der Comic eben auch. Und dann hast du natürlich auch, wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, ist bei mir, gut, ich bin natürlich dafür prädestiniert, weil es hier ein Haushalt ist, der nur aus Comics besteht. Aber wir bieten ja zum Beispiel bei Reprodukt auch, wir haben auch so ein Kindercomic-Segment seit ein paar Jahren. Aber du hast ja für Kinder ab 3 die Möglichkeit, mit Comics das Buch oder das Lesen beizubringen oder nahezubringen. Also es ist so, mein Sohn ist mit Comics aufgewachsen und wir lesen Comics seit er ein Buch in der Hand halten kann. Also wir haben jetzt immer Comics vorgelesen, und es ist auch so ein bisschen das, was wir, dieses Feedback, was wir kriegen, halt von vielen Leuten, von Eltern, die sagen, das ist dann das erste Buch, was man liest, ist ein Comic. Und das ist dann eben auch was der Comic kann, ja, und er ist einfach sehr vielfältig als Buch, als gedrucktes Lese, was auch immer, Medium.
Glaubst du denn dann, dass diese visuelle Komponente, die Comics im Vergleich zu Büchern haben, wichtiger ist, oder ist sie wichtig genug und unterstützt sie die Geschichte, oder wie wichtig schätzt du diese visuelle Komponente ein?
Ja klar, das ist dann mindestens die halbe Miete, manchmal auch mehr. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man auch von der Geschichte halt haben möchte. Aber für mich ist jetzt, ich bin auch jemand, der sehr visuell konsumiert. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch einen Film, wenn ein Film halt schlecht ausgeleuchtet ist oder zu schnelle Schnitte oder mir bestimmte Kamerafilme nicht gefallen, dann ist das etwas, was mir halt total auch die Geschichte verleiden kann. Und es ist auch so ähnlich ist es ja auch beim Comic. Also du liest es halt eben auch. Das ist so ein bisschen, was man auch trainiert, finde ich. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären für jemanden, der vielleicht nicht so ein trainierter Comicleser ist, aber du liest dann irgendwann wirklich auch die Bilder mit und das ist was sich so mitentwickelt einfach in der Lektüre. Und klar, es gibt zig narrative Kniffe, die man nur über diese Kombination aus Bild und Text machen kann im Comic.
Bin ich ganz bei dir. Wir hatten es neulich tatsächlich davon, da Martin und ich, über das Paneling in Comics und auch in Mangas. Und da haben wir zum Beispiel für uns festgestellt, dass uns Mangas anders oder eher ansprechen als Comics das tun, weil die Japaner anders paneln als die Amerikaner. Ist total geeky im Prinzip. Aber das ist witzig, wie viel man alleine mit dieser Seitenstruktur erarbeiten kann.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, finde ich, wie so ein schneller Actionfilm, ne, zu so einem langsam erzählten Arthouse-Film teilweise. Mm. Die Panel, also die einfach das Erzähltempo ist sehr schnell in Manga, also nicht in allen natürlich, aber mir ist das teilweise auch schon zu stressig. Also und viele Manga haben dann auch arbeiten sehr viel mit so Perspektivwechsel und dann hast du dann halt, also musst, es ist kein, finde ich, einsteigerfreundliches Comic-Medium. Mhm.
Das kann ich bestätigen. Ich finde, die aktuellen One Piece-Sachen, die jetzt auch schon bei Band 97 sind, manche Bilder sind komplett überladen und teilweise anstrengend zu überblicken. Das war am Anfang der Serie noch nicht so.
Ja, die haben natürlich auch, je nach Manga-Serie, die haben auch eine andere Art, Dialoge zu schreiben, haben einen anderen Humor, der ist auch oft so. Also generell, also ich bin jetzt wirklich bei weitem kein Manga-Experte und jetzt darf ich nicht sauer sein, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber sehr viele von den vor allem sehr erfolgreichen Mangas sind auch sehr, haben so ein bisschen so eine hysterische Komponente, also es sind sehr schnell erzählt und das ist dann halt, wenn du natürlich so schnelles Pendling hast und eine Handlung, die sehr schnell ist und dann Figuren, die sehr over the top sind, ist dann, ja, dieser Gesamteindruck ist, glaube ich, auch würde, glaube ich, viele Leute abstößen, die noch nie einen Comic in der Hand hatten. Ne? Also das meinte ich also mit nicht einsteigerfreundlich. Mhm. Klar, es gibt ja auch das komplette Gegenbeispiel und ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute mit Dragon Ball überhaupt zum Comic gekommen sind. Und ohne Dragon Ball oder Naruto, Sailor Moon oder One Piece gibt es wahrscheinlich Millionen Comic-Leser weniger auf der Welt. Von daher.
Wenn man sich ja so viel mit Comics beschäftigt, lesen muss und sie an den Mann bringen, kommt man da auch schon mal auf den Gedanken, selbst einen rauszubringen?
Falsch. Also mit den Gedanken habe ich das nicht schon gespielt, aber ihn verworfen. So.
Woran lag's? Keine Storys schreiben oder nicht zeichnen?
Also zeichnen sowieso nicht. Also ich kann schon zeichnen, aber da muss man auch realistisch sein. ja, ich finde tatsächlich, wenn man, bei mir ist das so, dadurch, dass ich sehr viel Comics beruflich lese und sehr viel auch mit Zeichnern zu tun habe, kriegt man dann irgendwann einfach so einen Respekt davor, was für eine Arbeit das ist und was für ein Talent auch dahinter steckt, diese Comics zu erzählen. Und ich glaube, ich würde mich das gar nicht so trauen oder mir das anmaßen. Und wahrscheinlich ist es sogar auch falsch, weil es gibt wahrscheinlich genug Leute, die mit stolz gereckter Brust und ohne irgendwas zu können ihre Skripte schreiben und dann besser werden mit der Zeit und dann vielleicht irgendwann richtig gut sind, weiß ich nicht. Und denen fehlt halt dann so ein bisschen so diese Ehrfurcht, die ich natürlich jetzt habe, weil ich einfach so lange schon in der Branche arbeite. Und ich kriege natürlich, wir kriegen Tausende von Manuskripten geschickt, weißt du, von irgendwelchen Einsteigern. Und da muss ich manchmal schon lachen. Also da denke ich, was dann für Leute, also vor allem wie selbstbewusst dann manche Leute auftreten mit irgendwelchen krakeligen Sachen, die da gehe ich ja so, puh, also so dieses, das könnte ich jetzt besser, halt so ein Klischee, aber wahrscheinlich bin ich auch zu alt, um so naiv zu sein. Ich habe tatsächlich ja hin und wieder arbeite ich auch so ein bisschen als Lektor. Jetzt nicht viel, weil ich da jetzt nicht mehr so die Zeit für habe, weil ich hauptsächlich jetzt Pressemann bin und mich da spezialisiert habe und professionalisiert habe. Aber das ist so ein bisschen das, wie sagt man, das, was diese Stelle halt kratzt bei mir. Mhm. Diese juckende Stelle, juckende kreative Stelle, weil wenn ich mit Leuten zusammenarbeite an Geschichten, die sie sich ausgedacht haben, aber sie kommen dann nicht weiter an gewissen Stellen oder sie entwickeln Figuren, die nicht so hundertprozentig rund sind und dann überlegt man zusammen, wie könnte es funktionieren. Das ist klar, das ist dann nicht meins und ich stehe dann vielleicht irgendwo klein im Impressum drin, aber das ist, finde ich, genauso, gibt mir genauso viel oder weiß ich nicht. Ich habe jetzt natürlich nie was verlegt selber unter meinem Namen, deshalb kann ich das eigentlich nicht vergleichen, aber ich misst da nichts, ne? Also ich mache jetzt so einmal im Jahr mache ich so ein Projekt, wo ich mit deutschen Leuten teilweise was erarbeite oder wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich gefragt werde, und das reicht mir dann auch.
Aber was ist, wenn man denn jetzt sehr gut zeichnen kann und eine Story hat und man denkt sich, okay, jetzt möchte ich meinen Comic draußen haben. Wie macht man das dann im Optimalfall?
Also die meisten Verlage bieten so Mappensichtungen an, ob auf Messen, also auf Buchmessen, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse oder auf den Comic-Festivals. Also das heißt, der Comic-Salon Erlangen, wenn es den wieder gibt, und das Comic-Festival München, das sind so ganz gute Orte dafür. Man kann auch natürlich einfach per Mail was schicken oder sich melden. Und ja, also man muss halt einfach dann immer so ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Die meisten, es gibt halt einfach sehr wenig Comic-Verlage im Vergleich zu der Printbranche in Deutschland, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber im Vergleich jetzt zu Frankreich oder Amerika ist es halt einfach sehr marginal, was hier passiert mit Comic. Und dementsprechend wenig Slots gibt es auch überhaupt für Comics. Und das ist ja so ein ganzer Rattenschwanz. Und das hat sich auch nie so eine wirklich profitable Comic-Kultur für deutsche Zeichner in Deutschland entwickelt. Und deshalb gibt's weniger Zeichner, die, oder weniger Leute, die das beruflich machen wollen, als in anderen Ländern. Also das bedingt sich alles so gegenseitig. Mhm. Ja, also gibt halt tatsächlich, man muss auch Glück haben. Also das wahrscheinlich würde ich das so ausdrücken. Man muss Talent haben, Ausdauer, also man muss immer wieder anklopfen, nerven von mir aus, ja, nervt uns. Und dann aber auch Glück, dass es zufällig passt, und Connections auch, ja, dieses ganze Netzwerken, was du vorhin meintest, Max, das ist halt für Zeichner eigentlich fast noch wichtiger als für mich als Verlagsmensch. Also einfach auf Messen gehen, mit den Leuten reden, vielleicht mal einen Stand buchen und da sein Zeug verkaufen. Und die meisten, die es irgendwann schaffen, mal ein Buchprojekt irgendwo zu lancieren, haben schon vorher veröffentlicht. Also die haben einfach, und darüber werden ja auch oft dann Verlage auf die aufmerksam. Also wenn die zum Beispiel in irgendwelchen Sins ihre Sachen veröffentlichen, oder es gibt dann Anthologien, wo man vielleicht mal eine Comicgeschichte veröffentlicht und das landet in der Hand von einem Verleger und dann bleibt er darüber hängen. So. Oder sehr viele Leute machen jetzt mittlerweile im Internet natürlich Comics und oder veröffentlichen Fortsetzungscomics auf Instagram. Also darüber werden wir mittlerweile auch ganz viel auf neue Talente aufmerksam.
Das ist ein gutes Stichwort, Social Media. Und so, wenn man zum Beispiel so jemanden hernimmt wie Walter Mörs, der verweigert sich ja komplett der Öffentlichkeit, hat aber zum Beispiel mit Captain Blaubär etwas geschaffen, das kennen alle hier. Kann man sowas heute noch bringen als junger Durchstarter, dass man sagt, so nee, Social Media mache ich nicht, ich will meinen Comic für sich sprechen lassen?
Ja, natürlich, es gibt natürlich andere Kanäle, aber dann sollte man halt die auch nutzen. Ne? Also ich bin jetzt hauptsächlich in dieser Graphic Novel, literarischer Comic-Ecke hauptberuflich. Mhm. Und da landen sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner bei uns, die von Kunsthochschulen kommen. Und da gibt's halt auch so eine Seilschaft, einfach so ein Netzwerk. Viele von den Professoren oder von den Lehrkräften an den Kunsthochschulen sind Comiczeichner, die auch bei uns verlegt haben. Also jetzt zum Beispiel Anke Feuchtenberger in Hamburg an der HAW, die dort Comic unterrichtet, oder in Hannover ist die Uli Lust Professorin und teilweise sind es auch einfach Dozenten, die wir kennen und die empfehlen uns manchmal Leute oder die haben dann ihre Stände auf irgendwelchen Comic-Festivals und also es gibt, also man kann auch über solche Ecken, aber die meisten von denen haben natürlich auch Social Media, also das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr deine Frage beantwortet. Ich glaube, ja, ich bin ja auch so ein Social Media Skeptiker, obwohl ich eigentlich PR mache. Man muss halt gucken, jetzt Facebook bringt natürlich wenig, Twitter finde ich auch für Künstler wenig interessant. Instagram und also das ist halt was, das würde ich halt den Leuten halt empfehlen, klar. Und dann gibt es halt einfach Netzwerke. Also guckt halt im Netz. Es gibt halt so Online-Magazine, die Comics verlegen. Meldet euch bei denen, vielleicht bringen die irgendwas von euch unter und dann seid ihr schon mal ein Stück weiter und man hangelt sich dann immer so von einer Veröffentlichung zur nächsten oder macht einfach eine eigene Seite auf und veröffentlicht einen Fortsetzungscomic. Und irgendwann werdet ihr vielleicht erwähnt auf irgendwelchen, keine Ahnung, Comic-Report-Seiten und dann kommen immer mehr Leute dazu und dann macht das die Runde. Also sagen wir mal so, klar, Social Media ist schon sehr wichtig, auch wenn ich das jetzt mit Skepsis betrachte, was so die politischen Implikationen sind für unser Leben. Aber ohne, also man könnte vielleicht ohne Social Media auskommen, aber nicht ohne Internet.
Ich finde, das sind ganz gute Schlussworte zu dieser Frage. Gibt es denn eigentlich auch eine Möglichkeit, und die Frage ziehe ich mir jetzt so ein bisschen aus dem Hut, wenn ich jetzt gut schreiben kann, aber nicht zeichnen oder umgedreht, ich kann gut zeichnen, aber möchte einen Comic machen, bin aber nicht im Schreiben so bewandert. Gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man da die Leute zusammenbringt? Also jemand, der vielleicht Comiczeichner ist oder es machen möchte und mit jemandem, der gute Geschichten erzählt?
Ja, das ist in Deutschland tatsächlich schwieriger als woanders. Also es gibt da einfach keine so eine Comic-Kultur, wie schon gesagt, nicht so eine, oder klar, es gibt hat sich schon was aufgebaut in den letzten 20 Jahren. Aber jetzt zum Beispiel in Frankreich oder in Amerika ist es völlig normal und auch gang und gäbe, dass jeder Comic oder die allermeisten einen Szenaristen haben und einen Zeichner. Und dass dann Leute wie, was ist bei den Superhelden jetzt, Brian Bendis oder Ed Brubaker zu Stars werden, die nicht, also die können auch zeichnen, aber als Autoren. Und das hast du hier in Deutschland eigentlich kaum. Also es gibt vielleicht 4, 5 Leute, könnte ich hier nennen, die ein bisschen namhafter geworden sind in der Comicbranche als Szenaristen, die halt nicht zeichnen und auch nicht zeichnen können, sondern Szenarios für Comic-Künstler schreiben. Und das liegt natürlich auch daran, dass einfach die Branche hier so übersichtlich ist und man dann nicht viel Geld verdient. Dann ist du halt einfach, wenn du jetzt davon leben willst, als guter Autor in anderen Bereichen ja dann eher dein Auskommen findest. Ja, aber ansonsten, wenn du jetzt nicht abzuhalten bist und da unbedingt gegen die Wand rennen willst als Autor, dann würde ich auch sagen, geht auf Comic-Festivals, lernt Leute kennen. Also manchmal melden sich tatsächlich Leute bei uns, bei Reprodukt oder Avant und sagen, ich habe hier eine gute Idee, aber ich kann nicht zeichnen. Und dann müssen wir die halt immer wegschicken, weil wir bringen die Leute nicht zusammen. Also es gibt einfach keine Infrastruktur dafür und auch das hat nicht unser Geschäft, wie jetzt Disney oder Marvel oder DC oder auch in Frankreich, die ganzen Albenverlage. Und ja, einfach vernetzen. Also es gibt natürlich auch einfach Forum dafür, weißt du? Es gibt das Comic-Forum, das gibt es schon seit Jahren, also ist ewig alt, aber wahrscheinlich tatsächlich dann auch über Social Media kann man sich dann in irgendwelche Foren und dann einfach austauschen, Leute ansprechen. Und ich sehe immer wieder bei Twitter so einen Aufruf, ich suche einen Zeichner für das und das Projekt. Vielleicht hat man da auch Glück, ne? Aber da muss man natürlich auch immer ein bisschen Reichweite haben. Ja, ja. Und umgekehrt als Zeichner hast du es, glaube ich, einfacher, weil klar, das ist dann halt so ein Talent, was nicht viele haben. Aber tatsächlich, die allermeisten Leute, die auf Deutsch Comics machen, Leute, die sowohl schreiben als auch zeichnen.
Das hast du doch was angesprochen. Deutschland ist so comic-mäßig ein schwarzes Loch. Also wir haben da auch einfach keine Vergangenheit mit. Ne? In den USA gibt's Comics schon seit Ewigkeiten. In Japan gibt's die Mangas schon seit Ewigkeiten. Die Italiener haben Asterix und Obelix, die in den Benelux-Staaten gibt's etliche Comics. Und Deutschland war da immer so dieses schwarze Loch mitten in Europa in dieser Hinsicht. Und deswegen ist es auch schwierig, hier Fuß zu fassen und auch schwierig für ausländische Comics, seien es jetzt Mangas oder Manuas oder was auch immer, bei uns Erfolg zu haben, weil wir da einfach nicht so die Berührungspunkte haben oder das Ganze jetzt erst so ein bisschen ins Wachsen kommt.
Ich meine, das ist natürlich immer witzig, wenn man so die Börsenblatt-Berichte sieht über die Verkaufszahlen der letzten Jahre, ne? Und dann ist halt die ganze Buchbranche am Schrumpfen durch die Digitalisierung und überhaupt. Und der Comic, einer der wenigen Bereiche, glaube ich, neben dem Kochbuch, der wächst. Aber auch natürlich, wenn man einfacher wachsen kann, wenn man ganz unten ist und
ja, das ist auch sowas.
Die Luft halt nach oben so ein bisschen größer. Ja, ist halt, ich meine, ich will euch, es gibt ein super Buch von Andreas Platthaus, dem FAZ-Comic-Experten über die Comic-Geschichte auch in Deutschland und falls euch das interessiert, aber das ist halt einfach, das geht dann zurück ins Dritte Reich und wo halt Comics hier als jüdische Kultur verfemt wurden.
Platthaus. Weil dann packe ich das in die Shownotes und dann kann man das da nämlich nachgucken.
Ja, es gibt mittlerweile auch mehr von der Sorte, aber das war so in den 90ern, glaube ich, ist es schon erschienen oder Anfang der Nullerjahre, aber das war schon eins der ersten großen, guten.
Comic-Verfilmungen sind ja seit vielen Jahren auf so einer Hype-Welle, vor allem in Hollywood und vor allem die Superheldengeschichten. Welchen Comic würdest du denn gerne verfilmt sehen und wer würde die Hauptrolle spielen?
Gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet war. Dann würde ich jetzt einfach mal so ganz faul sagen, Love and Rockets, von denen ich ja schon erzählt habe. Und ich würde da, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen so einen Star im Auge, weil das sind, wenn, dann müssten das wirklich zwei junge Nachwuchsschauspielerinnen sein, mit Latina-Hintergrund und es müsste auch wirklich in den 90ern spielen, finde ich. Also wenn ich lässt sich, glaube ich, nicht so genau übertragen, diese, zumindest wenn man den Anfang der Serie treffen möchte.
Vor allem bräuchte man doch wahrscheinlich mehrere Schauspielerinnen, dadurch, dass sich das über die Generation ja entwickelt, was ich übrigens super spannend finde.
Ja, aber das kann ja dann passieren. Die können ja dann älter werden mit den mit den Filmen. Weil wir reden hier natürlich von einem Filmuniversum.
Oder einem Serienuniversum.
Ja. Ist das bei Dr. Who nicht ähnlich irgendwie?
Naja, die werden ja immer wieder geboren, oder?
Ja, da ist es aber genauso. Ich meine, Dr. Who gibt es seit 1963 und die halten sich halt dadurch frisch, indem sie den Hauptdarsteller immer wieder neu casten und die Companions, die er hat. Dadurch ist halt, hat halt jeder Schauspieler oder jeder Doktor hat so ein bisschen seine eigenen Spleens und seine Eigenheiten und dadurch hält die Serie sich frisch. Was im Übrigen auch der Fall ist bei Jojo an der Stelle, damit ich es erwähnt habe, auch in dieser Folge, wo die Hauptdarsteller auch durchwechseln.
Ja. Ich habe das ja jetzt auch zum ersten Mal gelesen, ne, als das PDF, was ich euch geschickt hatte. Kannte das ja vorher nicht. Schon schräg, ja.
Schräg trifft es ganz gut, ja.
Du bist noch, das ist die Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs.
Okay.
Also ich kann es sehr empfehlen. Es ist für mich ist das Beste, was ich bisher erfahren habe, sowohl als Manga als auch als Anime, der nochmal einen draufsetzt und das Ganze, das ist eine Adaption, die gerade grenzt kratzt am Rande der Perfektion. Das ist für mich adaptionsmäßig das, was Herr der Ringe für Hollywood war, ja. Weil du es besser nicht machen kannst.
Ein bisschen schwul ist das schon, oder? Also das, das meine ich jetzt nicht disrespektierlich, sondern einfach so dieses Ich habe das so diesen Subtext so ein bisschen rausgelesen oder dachte es für mich mit diesem Männerkörperkult und den zumindest im ersten Band, ich weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber auch wie er halt die Männer zeichnet und das hatte ich das Gefühl, das ist schon so vielleicht auch wurde da eine gewisse Zensur umgangen, oder vielleicht auch was an den Mann gebracht oder an den Leser, der was man erst so beim zweiten oder dritten Mal dann geschnallt hat.
Ja, so ein bisschen subversiv. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass der Mangaka einfach gerne diese Schwarzenegger-Typen gezeichnet hat damals oder dass sie vielleicht auch gut ankamen Mitte der 80er, der läuft ja immer noch, der Manga. Aber das verändert sich. Also diese Muskelberge werden dann später hin zu sehr androgynen männlichen Figuren, die dann auch Haute Couture tragen, weil der Mangaka eine Schwäche hat für Haute Couture. Es behält immer diesen leichten...
Glaube ich, hat er recht.
diesen leichten Touch von Homosexualität. Aber das macht das Ganze auch interessant. Und was ich an Jojo interessant finde, ist, dass er das halt einfach gemacht hat. Weil diese Homosexualität ist in Japan ja doch sehr verpönt immer noch. Also das offen zeigen. Und er hat halt trotzdem ungehemmt dessen das durchgezogen und hat seinen Stil mit diesem leicht warmen, nenne ich es jetzt mal, an den Mann gebracht. Und das ist eine der erfolgreichsten Manga-Reihen in Japan und wird zu Recht bei uns auf den deutschen Markt gebracht,
ja, meiner Meinung nach. Finde ich völlig gut. Also wenn er so die Kultur so ein bisschen unterwandert hat und so ein bisschen Homoerotik da, ja, das finde ich schön, finde ich gut.
Unbedingt dranbleiben. Ja. So, jetzt habe ich da wieder kurz drüber abgehypt.
Das passt ja, dafür sind wir ja da. Was mir für eine Frage die ganze Zeit, und jetzt kommen wir eben zu den persönlichen, offenen Fragen, zum Schluss ist vor allem die Frage, diese illegalen Internetseiten, wo man eben die Comics als PDF schon runterladen kann, weil die irgendjemand abfotografiert oder was weiß ich, wie die da hochkommen. Wie schädlich sind die für die Autoren, für die Künstler?
Puh, also da bin ich jetzt tatsächlich nicht so der Experte für, weil ich in diesem Graphic Novel Bereich, wo ich wirklich die meiste Zeit verbringe, das spielt da keine Rolle. Also das Comic-Medium ist auch ein sehr haptisches einfach. Also das ist auch so ein bisschen auch der Grund, warum wir wenig Angst haben vor der Digitalisierung, weil Comics auch ganz viel einfach in der Hand gehalten. Also das ist einfach, man möchte das Buch besitzen, ob man das jetzt aus Sammelleidenschaft macht oder weil es einfach unglaublich schön produziert ist und dann so eine Art Objekt ist. Und das kannst du digital nur ganz, ja klar, also wenn es dir wirklich nur um die Geschichte geht und dann kannst du dir natürlich auch deine Scantillations oder wie die heißen ziehen, aber das spielt für uns eigentlich keine Rolle. Und ich glaube, selbst als ich, gut, es ist schon ein bisschen her jetzt bei mir, bei CrossCult. Und CrossCult macht ja Avatar, Walking Dead, ganz große Reihen. Aber selbst damals fand ich das so, also war natürlich ärgerlich. Aber wenn ich dann so, manchmal sind wir dann, das weiß ich noch, auf so dieses Börse oder wie das hieß. Und dann haben wir uns das mal angeguckt. Und da sind dann so miese Scans gewesen. Wo man schon die Menschen bemitleidet hat, die da jetzt diese 200 Seiten eingescannt haben. Und also ich glaube, das, was du meinst, also dieser wirklich wirtschaftliche Schaden, der ist in der Manga-Branche, weil es riesig ist, weil es auch auf Englisch konsumiert wird, hauptsächlich, ne? Und vielleicht bei den Superhelden. Also diese Sachen, wo die man will jetzt nicht, also jetzt auch nicht disrespektierlich verstehen, aber die auch so ein bisschen so eine Art Wegwerflektüre sind, also wo du halt einfach ganz schnell was wegkonsumierst, eine Geschichte, und gar nicht das Buch in der Hand halten willst, weil wozu? Weil du willst es ja einfach nur schnell weglesen und weiterklicken. Und in dieser Branche kann ich mir schon vorstellen, dass da ein ernsthafter Schaden entsteht, aber das kann ich jetzt nicht beziffern, also müsstest du vielleicht mal wirklich mit Leuten von Manga-Kult oder Carlsen oder Egmont sprechen. Und ansonsten, ich bin da halt immer der Meinung, der Comic ist in Deutschland einfach auch noch so weit unten, auch nach allem, was wir jetzt all die Jahre gemacht haben, nach all den Erfolgen und nach diesen Billionen Superhelden, nach diesen billionenteuren Superheldenverfilmungen im Kino, ist der Comic immer noch, hat es ja immer noch so schwer, dass jeder, der, sei es durch irgendwelche Scans zum Comic lesen kommt, dann vielleicht sich später Bücher kauft oder verschenkt, sei es drum. Also, aber bitte jetzt nicht als etwas nehmen, wo ich für die ganze Branche spreche, weil ich tatsächlich wenig Einblick habe, was da jetzt für die Kollegen bei Panini oder bei Carlsen da für einen Schaden entsteht. Aber ich finde halt, also es ist halt auch so wirklich auch mit so einem Aufwand verbunden. Also wenn du jetzt nicht unbedingt an so ein PDF rankommst vom Verlag oder so, ne? Und das dann einfach ins Netz stellst, so einen riesigen Aufwand verbunden, das ist ja nicht wie eine DVD rippen oder, oder Netflix irgendwas runterladen und ins Netz stellen. Also wenn du das jetzt, ich weiß gar nicht, ob da jetzt wirklich auf Deutsch, also für die deutsche Branche ist das kaum relevant, würde ich sagen, weil diesen Aufwand niemand betreiben würde. Und klar, wenn das auf Englisch dann, wenn du es auf Englisch veröffentlichst, dann veröffentlichst du es ja für die ganze Welt. Und da leiden dann auch natürlich die deutschen Verlage drunter, die dieselben Lizenzen in Deutschland verlegen. Aber ja, also ich kann es dir nicht wirklich genau sagen. Ich nehme das einfach auch nicht so ernst, aber es gibt sicherlich auch dann andere Verlage aus dem Sektor, die das ernster nehmen, weil die ja, weil es sie dann mehr betrifft.
Ja gut, auch wenn du jetzt keine Zahlen nennen konntest und wir jetzt eben rausgehört haben, dass quasi für solche illegalen Streiche der deutsche Markt vielleicht zu klein ist, habe ich da trotzdem was Positives für mich rausgezogen, weil wir dann zumindest die deutschen Produkte, die jetzt rauskommen, eben nicht halt als Konsumgut quasi abstempeln, sondern dass das hier wohl doch noch vielleicht etwas ist, das man eben haben möchte und gerne zur Hand nimmt. Und das finde ich gut.
Ja.
Dass man das halt deswegen hier in Deutschland vielleicht nicht so bemessen kann.
Dass es hier vielleicht mehr wertgeschätzt wird und weniger als Konsumgut weggeatmet wird, um es mal so zu nennen.
Ich frage mich auch immer, ob die Leute, die das Zeug im Internet lesen, jemals das Buch gekauft hätten. Also das ist aber wahrscheinlich dieselbe Debatte, die du auch hast bei Musik und bei Filmen. Also ob dann jemand, der sich zwanghaft Filme runterlädt aus dem Internet, ob der dann wirklich die DVDs oder ob er dafür ins Kino gegangen wäre, ob da jetzt dieser Mensch mit diesen Filmen an die deutsche Filmbranche verloren gegangen ist, mit genau den Beträgen, die jetzt fehlen für diese Filme, die er runtergeladen hat, weiß ich halt nicht. Und dasselbe ist auch bei den Comics. Also das sind dann, und gleichzeitig glaube ich auch, dass halt, dass der Comic in Deutschland einfach wachsen muss und wir müssen die Liebe zum Comic fördern, pflegen, und wenn dann jemand über irgendwelche illegalen Scans dann ans Comic lesen gekommen ist, dann wäre ich wirklich der Letzte, der ihn da jetzt die Leviten liest, sondern würde ich denen halt sagen, hier, dann liest doch mal Love and Rockets. aber kannst du dir im Comicshop holen.
Eben, der nächste Schritt zum Erwachsenwerden ist ja dann hier Hashtag Support the Locals und dann einfach mal in so einen Laden reingehen. Und ja, sich vielleicht doch mal das ein oder andere Produkt kaufen und sich zu Hause ins Regal stellen. Apropos zu Hause ins Regal stellen, auf deinem Bild sieht man ja ein bisschen was. Ja. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen, dass bei dir zu Hause die Comics massenhaft rumliegen. Wohnst du dann quasi in einem Schloss aus Comics und Büchern?
Ich habe schon ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren, weil halt Nachwuchs ins Haus kam. Und meine Freundin ist... Ja, also die nimmt dann auch schon mal einen Comic in die Hand und ist jetzt kein kompletter Muffel, aber ich habe ja nicht nur die Comics. Das muss ich ja dazu sagen. Die DVD, Blu-ray-Wände habt ihr ja noch nicht gesehen und die auch noch so eine halbe Regalwand hier mit Romanen und anderen Sachen voll. Also das heißt, wir haben tatsächlich so ein bisschen Platzproblem und ich habe jetzt ganz viel Zeug auch einfach in der Abstellkammer in Bananenkisten, weil ich das jetzt irgendwo mal untergekriegt habe.
Aber das heißt, wenn man bei dir reinkommt, könnte man sich nicht satt gucken?
Ja, genau. Also ich habe jetzt tatsächlich sehr viel von meiner früheren Lektüre entweder verkauft oder eingemottet. Also diese ganzen Superhelden-Sachen, meine ganzen Alben von früher, die werdet ihr jetzt, wenn du jetzt bei mir wärst, würdest du die jetzt nicht mehr finden im Regal. Aber ich bin ja auch dadurch, dass ich halt, also eigentlich, ich tue immer so, als wäre das mein Arbeitsbereich, weil ich ja für so viele Verlage arbeite und ich brauche auch die Bücher von denen, weil ich mich da ja auskennen muss. Das heißt, auch die Hälfte von meinem Comicregal ist im Grunde mein Referenzbereich.
Man könnte schlechteren Referenzbereich haben.
Und deswegen stehst du ja wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Arbeit nonstop irgendwie mit Leuten im Kontakt. Wie lange würdest du es denn ohne Handy aushalten?
So, ja, Ich bin tatsächlich jemand, der, also ich bin schon so handysüchtig auf eine Art natürlich, wie sich es heute gehört, wie das
zum guten Ton gehört, ja.
Ich mache wenig mit Twitter, Instagram und bin dann tatsächlich eher jemand, der konstant seine Mails checkt. Ich bin eher so mailsüchtig als handysüchtig, würde ich jetzt sagen. Und dann hatte ich aber natürlich noch 4 Jahre lang so eine Doomscrolling-Trump-Sucht. Immer geguckt, was da wieder Neues passiert ist in Amerika. Das ist jetzt geheilt. Also ich glaube, mein Sohn bin ich kein gutes Vorbild, sagen wir mal so.
Okay. Mit welchem Comichelden würdest du denn gerne mal was essen gehen? Und ganz wichtig, was hättet ihr jeweils auf dem Teller?
Ja, mit Jojo natürlich.
Okay.
Es gibt so eine, also wie gesagt, ich lese nicht viele Manga. Also ich habe früher das gemacht, aber jetzt habe ich halt komplett den Überblick verloren. Und Jojo kannte ich zum Beispiel auch nur marginal vom Hören sagen. Ich wusste, dass das gibt, aber ich habe das wirklich nie gelesen. Aber was ich jetzt im Rahmen von meiner Presse-Freelance-Tätigkeit gelesen habe in den letzten Jahren, auch sehr, sehr gut fand, war so eine Serie bei CrossCult, so ein Manga-Cult, die heißt Golden Kamuy. Mhm. Ich nehme an, dass man das so ausspricht. Und die ist auch so ein bisschen erwachsener, so nicht teilweise auch ein bisschen behäbig und ruhig erzählt. Also das mochte ich auch daran. Und die spielt in Japan, im Norden, auf dieser Hokkaido. Genau, auf dieser Halbinsel. So Anfang des 20. Jahrhunderts, im Grunde so eine Art Western. Und statt den amerikanischen Eingeborenen gibt es da diese Ainu. Das ist so ein Volksstamm da auf dem Hokkaido, der lange Zeit auch ausgerottet wurde oder die Kultur halt zerstört wurde in Japan und die jetzt erst in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Renaissance erfahren hat. Und es geht dann halt um so eine Art Schatzjagd mit ganz vielen verschiedenen Protagonisten und der Held ist so ein Veteran des japanisch-russischen Krieges und er ist da auf diese Halbinsel angekommen, auf Hokkaido und lernt dann so ein Ainu-Mädchen kennen, die ihn dann unterstützt und so als Fährtensucherin zur Seite steht, die halt irgendwie so alles kann. Und die bringt ihm das ganz viel über diese Ainu-Kultur bei. Also es ist auch so ein bisschen so ein Sachcomic dadurch, weil du halt ganz viel über diese Aspekte der japanischen Geschichte erfährst. Und es ist auch so ein kulinarischer Comic. Also es gibt ja so ein ganzes Subgenre im Manga zum Thema Essen. Mhm. Und in dem ist das halt eben auch so jetzt nicht zentral, aber es geht immer wieder um Kochen. Also die bringt ihm halt quasi bei, wie man in so ein bisschen so Survival-mäßig, so Rüdiger Neberg-mäßig, wie man da in der Natur sich da zurechtfindet und Sachen kocht und auch immer wieder so ein bisschen so diese Ainu-Küche, wie die da irgendwie ihre Sachen fermentiert haben und was die da und diese Küche oder diese Rituale sind auch so ganz beseelt und Teil von dieser Ainu Mythologie, ne? Also es geht auch ganz viel so um diese Geisterwelten und die Tiere, die sind so ein bisschen so ähnlich auch wie in verschiedenen nordamerikanischen eingeborenen Welten sind dann auch so heilig und haben dann bestimmte Namen und sind Teil von diesem Glauben von denen und das ist schon cool, weil es halt, also die zeigen die auch immer so beim Kochen und wie die sich da halt so mit irgendwelchen Walfett ihre Suppen zubereiten und so und also um jetzt wieder zu deiner Frage zurückzukommen, das ist so was, wo ich halt tatsächlich auch immer Hunger kriege, wenn ich das lese.
Walfett.
Wo man auch so Lust kriegt auf einfach so asiatische Küche. Das ist auch so eine ganz spezielle und also mit denen gerne. Der heißt, wie heißt denn der? Die Figur, ich vergesse das immer, aber der heißt der Unsterbliche, nennen die den. Weil das halt so ein Typ ist, der ständig erschossen wird und immer noch lebt.
Okay.
Also so ein bisschen Wolverine-mäßig, aber nur, dass er halt kein Superheld ist, sondern halt einfach immer Glück hat und dann aber auch so irgendwann so die
Angst vor dem Tod verloren hat. Und das gibt ihn auch, deshalb haben auch alle Angst vor ihm, weil er sich dann immer so auf die Leute draufstürzt und voller Narben ist. Und ja, also mit dieser Truppe und gerne dann so was Ainu-mäßiges gekocht.
Okay, wenn sich da mal was ergeben sollte, dann wäre ich dafür, dass man mich einlädt. Oh. Das klang ziemlich cool.
Jojo, Fun Fact am Rande. Diese Hauptfigur sieht aus wie eine der Hauptfiguren aus Jojo. Ich nehme auch an, dass sie vom Design her daran angelehnt ist mit der Mütze und so.
Ah, okay, siehste.
Eine Frage haben wir noch, aber vorher lasse ich nochmal Revue passieren, was wir heute alles gelernt haben. Du hast quasi, nicht die Macht, sage ich mal, aber du bist dabei, wenn in Deutschland Comics an den Start kommen, die wir dann später lesen. Du entscheidest mit, du liest viel, das ist dein Job. Und quasi, du hast eigentlich jeden Tag Comics auf deinem Schreibtisch.
Ja, genau. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, für wen ich gerade arbeite. Also ich bin bei 3 Verlagen. Das ist jetzt Reprodukt und Avant Verlag hier in Berlin und Edition Moderne, die in Zürich sitzen. Und die machen ja diese Graphic Novel Schiene. Also es ist alles so eher belletristisch, politisch, künstlerisch und für die 3 Verlage bin ich die Presseabteilung. Für die schmeiße ich quasi die komplette Öffentlichkeitsarbeit. Und bei Avant und Reprodukt bin ich auch, also weil die auch hier in Berlin sind, und da bin ich aber auch Teil des Teams. Also da bin ich auch immer wieder in den Büros, also wenn ich jetzt nicht gerade mich vor Covid verstecke und bin dann Teil der Teams. Das heißt, ich sitze da mit und wenn es dann irgendwelche Programmrunden gibt, dann entscheide ich auch mit, welche Bücher wir veröffentlichen, ins Programm nehmen, aber da bin ich auch nur eine Stimme von vielen und es gibt jetzt einige Sachen, die jetzt so über die Jahre entstanden, erschienen sind, die auf meinen Mist gewachsen sind, aber das ist jetzt halt nur der eine Aspekt von meiner Arbeit und für viele, viele andere Verlage arbeite ich immer projektweise und da bin ich jetzt aber nur so ein Dienstleister, also die machen natürlich, ja, kochen dann die eigene Süppchen und dann melden die sich bei mir und sagen, wir haben jetzt Ende des Jahres Buch XY und da hätten wir gerne Presse für, da soll was passieren, kannst du das übernehmen? Oder ich krieg dann für ein halbes Jahr lang mehrere Bücher, die ich dann halt komplett, wo ich dann halt so ein Jahr lang im Verlag betreue. Mhm. Aber da habe ich natürlich nichts mit zu entscheiden. So. Und, okay.
Aber was man auf jeden Fall raushört, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand zugehört hat und festgestellt, okay, den Job finde ich cool, den möchte ich auch machen. Man muss auf jeden Fall einfach eine Liebe für das Medium mitbringen. Ohne geht's nicht, oder?
Ja, oder eine Liebe zum Prekariat oder zum prekären Arbeiten. Es ist halt einfach nichts, wo man reich wird, ne? Also es musst du ja. Und ich glaube, es ist letztendlich auch nichts, wo man kein Feld, wo man sonderlich große Aufstiegschancen hat. Also es gibt halt in Deutschland 2-3 Verlage, die groß sind, ja, die zu irgendwelchen europäischen Konzernen gehören, wie jetzt Panini oder Carlsen oder halt eben Egmont. Aber ansonsten sind das alles so mittelständische und viel, viel kleinere Betriebe. Also wenn man jetzt in diesem Feld arbeiten möchte, das muss man sich halt bewusst machen, das ist dann schon das, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wie in Amerika jetzt irgendwie durch die Konzerne sich groß hocharbeiten könnte. Und man muss halt, es ist halt auch ein Medium, was nicht allerorten geschätzt wird. Und man muss sich das auch bewusst machen, dass man, wenn man jetzt nicht ein Zeichner ist, ne, wenn man jetzt tatsächlich jemand ist wie ich, der halt in diesem Bereich arbeitet, dann arbeitet man auch immer daran, den Comic zu fördern. Also das, du profitierst nicht davon, dass der Comic so beliebt ist und dich jeder auf Händen trägt, sondern du bist derjenige, der dafür sorgt, dass der Comic aus der Gosse nach oben kommt. Und also ist ein bisschen polemisch ausgedrückt, weil als ich dazu kam, war ich natürlich schon längst nicht mehr in der Gosse. Aber ja, also klar, du musst halt einfach engagiert sein und idealistisch. Genau, Idealismus ist vielleicht das richtige Wort, weil also klar, du musst halt überall, ohne Idealismus geht's nicht. Es ist halt einfach nichts, wo du einen fetten Bonus am Ende des Jahres kriegst, ne?
Und für die, die auf der anderen Seite sind, die eben die Comics liefern, zeichnen und tatsächlich rausbringen soll, denen sei gesagt, die sollen einfach eine Riesenportion Geduld mitbringen und vermutlich einfach auch sehr hinter dem stehen, was die zeichnen und sich nicht verstecken. Vielleicht nicht zu viel erwarten, aber probieren, sich trauen, lohnt sich auf jeden Fall, oder?
Klar, also ich meine, es ist halt einfach, wenn man gerne zeichnet, wenn man gerne Geschichten erzählt, wenn man das Gefühl hat, dass man auch was zu sagen hat, dann bitte immer, also und selbst wenn man das nur für sich macht, also es muss halt einen Spaß machen und vielleicht entwächst ja was draus und also und man kann sowieso niemals irgendwas erreichen, wenn man nicht dranbleibt und wenn man sich entmutigen lässt.
Wunderbar.
Bisschen, natürlich eine Plattitüde, es tut mir leid, aber ja, also die allermeisten Leute, die es dann schaffen, bei uns veröffentlicht zu werden, die sind einfach jahrelang dran geblieben und haben immer wieder gezeichnet und haben sich nicht entmutigen lassen und auch vielleicht auch nicht von unseren Absagen entmutigen lassen, weil ja, und man darf es auch nicht persönlich nehmen, weißt du, weil du bist ja, du kannst nur, ein Verlag wie Reprodukt, der veröffentlicht halt 20, 30 Bücher im Jahr. Es gibt viele, viel kleinere Verlage, die nur 5, 6 Bücher im Jahr veröffentlichen. Und selbst ein Verlag wie Carlsen, wenn man sich dann anguckt, welche Graphic Novels die verlegen, also wenn ich jetzt von Graphic Novels rede, das sind ja irgendwie auch nicht viele. Also das kann man dann halt dann an zwei Händen abzählen. Das heißt, die Slots sind rar und man muss halt einfach dranbleiben und kämpfen und dann einfach gucken, dass man auch den Kontakt sucht zu den Verlagen und immer wieder anklopft. Und die meisten Leute, die bei uns gelandet sind, die haben wir dann einfach irgendwann wirklich gekannt, weil die uns immer wieder ihre Sachen geschickt haben und immer wieder Hallo gesagt haben auf den Messen. Und das ist dann einfach auch eine sehr familiäre Branche.
Wunderbar. Also traut euch, sprecht die Leute an und ja, versteckt euch nicht. Aber zum Beispiel jetzt, um eben auf die letzte Frage zu leiten, diese Slots, damit die freier werden, damit es noch mehr da von solchen Stellen eben gibt und die Comics rauskommen, damit die Comic-Kultur auch in Deutschland gefördert wird. Welche Veränderungen wünschst du dir da für den deutschen Comic-Markt?
Was halt total fehlt und in Deutschland ist einfach so eine flächendeckende Förderung oder Förderkultur, würde ich sagen, im negativen Sinne einmalig, dass man so eine Kultursparte hat, die sowohl das Wort, das Literarische, als auch das Bildende, das Bildnerische, das Zeichnerische abdeckt, aber so wenig von der Kulturindustrie und von der Politik gefördert wird wie der Comic. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum jetzt viele junge Leute da kaum einen Einstieg finden, weil du hast als Journalist, als Lyriker, als Autor, hast du zigtausend Stiftungen, die sich um den Nachwuchs kümmern. Es gibt irgendwelche Fördertöpfe und Förderungen oder Stipendien von Städten, von Bundesländern. Da gibt's ganz, ganz wenig im Comic-Bereich. Und ja, also das ist halt was sich ändern muss. Also mittlerweile, es gibt 2, 3 seit ein paar Jahren, die auch gut dotiert sind, aber ja, also das ist wirklich super wenig. Und ja, einfach allgemein so ein bisschen mehr Liebe, ja. Also es ist wirklich immer noch zäh, teilweise Pressearbeit zu machen für Comics. Im Allgemeinen, also ich würde sagen, dass jetzt ich respektive die Verlage, für die ich arbeite, noch mit am besten aufgestellt sind, was die mediale Öffentlichkeit anbelangt. Oder so die Aufmerksamkeit von den Feuilletons, von der Kulturbranche, weil Reprodukt und Avant, Edition Moderne, das sind so die Verlage, die noch am ehesten besprochen werden, bei Deutschlandfunk Kultur, in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Welt. Aber es ist immer noch so, dass man sich die Zähne ausbeißt, wenn man Leute in der Kulturkritik davon überzeugen möchte, dass der Comic etwas ist, was einfach beachtenswert ist und dass es etwas, was ganz Besonderes ist und dass man das genauso
hochschätzen und genauso hochhalten sollte wie andere Kulturbereiche. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen meine Sicht, ne? Also ich bin eben, wie gesagt, aus dieser Graphic Novel-Ecke. Wahrscheinlich haben dann auch Leute aus Comic-Independent-Bereichen oder Comiczeichner, die Sci-Fi machen und Fantasy oder auch junge Manga-Comiczeichner aus Deutschland ganz andere Sorgen und möchten ganz andere Sachen, die dann passieren sollen. Aber das ist jetzt für mich so ein bisschen, dass ich halt mir wünschte, dass halt dass der Comic noch so ein bisschen mehr Anerkennung einfach findet. Und das ist eine Entwicklung, die findet auch statt. Also es ist nicht so, dass es nicht passiert, ne? Also es soll sich jetzt nicht so anhören, als wären wir da komplett bei Null. Mhm. Und da ist auch in den letzten 15 Jahren viel passiert durch letztendlich auch die Arbeit von den Verlagen, für die ich jetzt arbeite und auch durch meine Arbeit. Aber man merkt schon jetzt tatsächlich in der Corona-Krise, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen für mich, ja. Es ist einfach eine Kulturkrise auch natürlich, die in der Berichterstattung, die Medien, die Zeitungen, die Radios, die müssen sparen, alle müssen sparen. Und die an der Kultur wird noch oft am ehesten gespart. Das ist halt leider so, das wird die Kollegen aus dem Film, aus der Belletristik genauso betreffen. Mhm. Aber man merkt schon, dass dann der Comic derjenige ist, der als erstes wegrationalisiert wird. Also wenn es irgendwo eine Verknappung gibt, was weiß ich, der Kulturseiten in irgendeiner Tageszeitung, dann ist das die Comic-Berichterstattung, die als erstes wegbricht. Weil das halt, glaube ich, von vielen immer noch als so eine Art nettes Beiwerk gesehen wird. Also das kann man machen, muss man nicht, so nach Motto, ne? Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass es wenig, also es gibt im Grunde keine Comic-Experten, bis auf paar Leute in Deutschland, und kein Medium hält sich in Anführungszeichen Leute, die rein dafür da sind, um Comics zu besprechen. Also es gibt dann halt den Theaterkritiker, es gibt den Filmkritiker, es gibt den Kollegen, die Kollegin, die in die Ausstellungen rennt, zu jeder Vernissage, und es gibt niemanden generell, der da ist, um Comics zu besprechen. Also in der Regel ist es so, dass wenn man Glück hat als Pressesprecher eines Comics-Verlags, dann gibt es Redakteure in Zeitungen oder in Radios oder im Fernsehen, die sich für Comics interessieren und die das als Thema dort platzieren. Aber sobald die weggehen, keine Ahnung, das Ressort wechseln, das reicht ja schon, dann stehst du wieder bei Null. Ja, ja. Das ist was ich so ein bisschen schade finde, aber auf der anderen, ich meine, das ist auch, das hatten wir ja vorhin schon auch so ein bisschen, dass sich das immer so bedingt. Ich meine, gleichzeitig ist es natürlich so, ich kann jetzt auch mich nicht hinstellen und sagen, warum gibt ihr denn so ein Nischenmedium wie Comic nicht die Titelseite eurer Zeitung? Was soll denn das? Der Comic muss erfolgreich werden, damit die Zeitungen berichten und damit die Politik aufhorcht, damit die Buchhändler und Buchhändlerinnen sich nicht nur Maus und Persepolis ins Regal stellen, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen Platz dafür schaffen. Aber das kann alles nur passieren, indem sie all das machen, indem all diese Leute in diese Vorleistung gehen und an den Comic glauben. Und da beißt sich dann halt ein bisschen die Katze in den Schwanz, ne? Und letztendlich ja, kann man auch nicht mehr machen als das, was wir machen. Einfach Comicgeschichten veröffentlichen und ich in meinem Fall sich ans Telefon klemmen und Zeitungen anrufen und denen erzählen, wie toll der Comic ist, der jetzt gerade diesen Monat neu bei uns erscheint.
Und dann den Job machst du ja sehr gut.
Danke.
Solche Leute braucht es dann, wie du eben gesagt hast. Irgendjemand muss quasi den ersten Schritt machen und die Comics oder die gezeichnete Kunst an den Mann bringen. Und deswegen brauchst du Leute wie dich, und ja.
Genau, und ja, also ich will ja nicht jammern. Ich bin jetzt kein Jammerer. Ich bin eher jemand, der, mir macht das ja auch total Spaß, ne? Ich rede total gerne über Comics, und ich mache das jetzt schon ewig, und ich könnte mir auch wirklich kaum vorstellen, was komplett anderes zu machen, als das, was ich jetzt mache. Aber ja, also ich habe schon, was ich meine ist, also es gibt halt einfach seit ich dabei bin, geht es nach oben, immer so ein bisschen, ne? Also es ist jetzt kein, wie heißt es, Free Solo, aber langsam geht man nach oben. Aber man hat jetzt schon gemerkt, jetzt in der Corona-Krise, dass man ordentlich zurückgeworfen wurde. Und das fand ich so ein bisschen erschreckend, weil ich dachte, dass es ein bisschen mehr Fundament hatte, was wir aufgebaut hatten über die letzten Jahre. Also damit beziehe ich mich jetzt rein auf die Pressearbeit, ne? Mhm. Und ja, aber so geht's, so geht's wahrscheinlich allen, die, also es ist halt einfach eine krasse Ausnahmezeit und am Ende, weißt du, wenn wir durchgeimpft sind und es dann wieder losgeht, kann man wahrscheinlich froh sein, wenn man bei Null anfängt und nicht bei Minus irgendwas.
Das wäre natürlich super. Vielleicht fangen wir dann aber auch bei 1 an. Das wäre natürlich noch besser.
Ja, dann haben wir es doch eigentlich soweit. Ja. Wobei ich noch eine Frage hätte an den Philipp.
Schieß los.
Kartoffelsalat oder Nudelsalat?
Ich esse gerne wegen meiner Freundin, die kommt aus Schwaben.
Das ist irgendwie die Berliner und die Schwaben.
Ja, genau. Ich habe da ja eben auch 5 Jahre gewohnt und da kennen wir uns auch. Und wir machen hier gerne in unserem Haushalt diesen schwäbischen, Schwaben sagen den nassen Kartoffelsalat. Das ist halt mit ganz viel Wasser auch. Also schon auch Öl, aber der ist eher so, das ist so ein halbes Süppchen. Ja, genau, Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat. Optimal.
Dann bedanken wir uns auf jeden Fall für den Einblick in deine Arbeitswelt, in deine Welt der Comics. Ich habe für meinen Teil einiges darüber gelernt, wie das jetzt in den Verlagen läuft etc., wie Comics hier quasi in Deutschland in Anführungsstrichen behandelt werden oder ankommen. Ich hoffe, die Hörer natürlich auch. Max, ich glaube, du kannst dich mir anschließen, oder?
Ja, das war sehr, sehr interessant. Das ist immer sehr interessant zu erfahren, wie viel jemand oder was für einen Überblick jemand hat, der mit der Branche zu tun hat. Ich meine, wir sind hauptsächlich Konsumenten. Wir sehen das Endprodukt, wir kaufen das Endprodukt, wir haben das Endprodukt im Regal stehen. Aber wie viel dahinter steckt, wie viel Arbeit auch damit verbunden ist, dass wir das alles haben können, das war mir auch nicht klar. Deswegen bin ich froh, dass der Philipp da war und so ausführlich darüber gesprochen hat. Also wirklich sehr aufschlussreich.
Okay. Gerne. Können wir uns nur bedanken.
Also die nächste Folge erscheint am 2. Juni. Also nicht alle 3 Wochen wie vorher, sondern am 2. Juni. Ja, lasst euch überraschen, was wir da machen.
Genau. Und bis dahin sagen wir tschüss. Nehmt mal einen Comic in die Hand, ne? Und nicht immer nur euren Gameboy oder euer Handy. Und macht's gut.
Bis bald. Danke nochmal, Philipp.
Ja, gerne. Ich war damals 10 Jahre alt und bin mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder 89 emigriert. Und das war im Sommer, also im Grunde der Sommer vor der Wende. Und bei uns war das damals so, dass mein Vater, der hatte zig Bekannte und auch gute Freunde, die schon rübergemacht hatten aus der Tschechoslowakei und einige auch in Westdeutschland waren. Und er war auf so einer Beobachtungsliste von der Polizei. Und aber er hat musste es damals so Ausreisegenehmigungen beantragen. Und das hat er im Grunde wie so ein Abo gemacht. Also die haben jedes Jahr das gemacht, weil man das halt macht, aber sind nicht davon ausgegangen, dass man irgendwann jemals die Erlaubnis kriegt, weil er halt eben so ein bisschen so auf dieser schwarzen Liste war. Und wir hatten damals dann halt eben, irgendwann kam die Zusage 89, dass wir ausreisen dürfen und für einen Urlaub. Und die haben dann im Grunde so eine Nacht- und Nebelaktion uns gepackt und sind dann abgedampft. Und als wir dann aber in Deutschland kamen, wir haben Asyl beantragt als politische Flüchtlinge, meine Eltern. Mhm. Hatten wir dann das Pech, dass nach der Wende Deutschland so eine rückwirkende, fiktive Deadline gezogen hat, so eine Grenze gezogen hat und dann gesagt hat, wer vor dem
ich weiß nicht mehr, ob das der 1. Juli war oder der 1. August, nach Deutschland gekommen ist, aus dem Ostblock, den lassen wir noch als politischen Flüchtling durchgehen. Mhm. Und wer danach kam, tja, der hätte es besser wissen müssen.
Als ob man sich's aussucht.
Und wir waren damals 7 Tage zu spät und deswegen wurde unser Asylantrag abgelehnt. Und wir sind aber damals halt, da kannst du ja in Berufung gehen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und wir haben damals voll ausgeschöpft und wir hatten tatsächlich auch wir hatten schon eine Abschiebedrohung, aber da war ich schon Abiturient. Also es hat sich wirklich meine komplette Jugend durchgezogen. Immer wieder Anträge stellen, abgelehnt, dann hatten wir Härtefallregelungen, dann wurde irgendwann sogar, hatten wir schon überlegt, ob wir halt irgendwie Kirchenasyl beantragen. Also es war wirklich schon ziemlich bitter aus für uns. Und wir hatten dann, dadurch, dass ich Abi gemacht habe, haben wir noch einen Aufschub gekriegt, damit ich mein Abi machen konnte in Deutschland. Und dann hat der, in Hessen war das damals, haben wir gelebt, hat die Landesregierung gewechselt, von der CDU auf die SPD. Die durfte ja auch mal eine Zeit lang in Hessen. Mhm. Und die hatten dann so eine Härtefallregelung als eine von den ersten Amtshandlungen gemacht für Familien, die länger als 8 Jahre da sind und wo dann die Kinder zur Schule gehen, die Eltern arbeiten und das hat halt direkt auf uns gepasst. Also das war so, also die Anekdote ist quasi, dass wir totales Pech hatten um eine Woche, als wir nach Deutschland emigriert sind, sonst wäre ich halt schon als Kind im Grunde Deutscher gewesen. Mhm. Und dann hatten wir aber auch totales Glück. Also so, dass dann, und da ging es wirklich auch nur um Wochen. Also wir hatten dann so die Abschiebung stand schon 6 Wochen, in 6 Wochen an, als dann die Wahl, bei der wir natürlich auch nicht mitentscheiden durften, weil man nicht wählen kann, in Deutschland als ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, dann zufällig so ein Ergebnis gezeitigt hat, dass uns das geholfen hat. Also das ist im Grunde ja Pech und Glück in alles in allem, dass ich jetzt in Deutschland lebe.
Das ist der Wahnsinn. Das Karma hält die Waagschale.
Ja, witzig, ne?
Abgefahren. Ja, das will man sich gar nicht vorstellen, wenn man dann irgendwie, wenn es heißt, in 6 Wochen musst du wieder zurück in dein Land, wo du schon jahrelang hier lebst.
Ja. Ich meine, ich weiß, dass man wird ja nicht in ein Kriegsland abgeschoben. Und wir sind ja auch nicht über irgendwie das Mittelmeer geschippert, um hierher zu kommen. Aber klar, du hast dann nichts mehr. Also du wirst ja auch nicht mehr arbeiten können, richtig, wenn du. Und ich habe auch die Sprache, also ich spreche die schon noch, aber also ja, das war damals schon ein ziemlicher Albtraum. Ich erinnere mich da, weil das auch noch in der Abi-Zeit war. Mhm. Das da irgendwie ziemlich wach gehalten hat und meine Eltern auch fertig gemacht hat. Ja, aber eigentlich wollte ich auf einer guten Note enden. Habe ich euch doch wieder deprimiert. Nee, aber also das war so die Anekdote. Dass man vielleicht auch, ich habe das jetzt auch im Nachhinein, ich nehme das natürlich nicht persönlich, weil es ist ja irgendwie, du musst ja irgendwelche Gesetze erlassen und du musst irgendwelche Grenzen und Daten festlegen. Und irgendjemand wird es halt immer treffen. Aber nur, dass man halt auch sieht, das sind halt alles Schicksale, ne? Und das sind alles Menschen und aus denen, wenn man die hier willkommen heißt, wer weiß, was aus denen in 20 Jahren wird hier oder aus deren Kindern. Bin jetzt irgendwie nicht schwer traumatisiert aus dieser Zeit, ne? Aber es ist dann auch wirklich auch nur ein Fitzelchen davon, was halt viele Leute, die ganz andere Schicksale haben und nach Deutschland gekommen sind, mitmachen. Aber man so ein bisschen, man kriegt dann so eine gewisse Empathie auch für das, was um einen herum passiert.